Ja, guten Abend nochmals. Wir haben etwas vor heute Abend, uns in die Endzeit zu vertiefen, die Zeit, in der wir uns befinden. Halleluja. Ja, und ich weiß, wenn man das Wort Endzeit sagt, dann kommen die unterschiedlichsten Vorstellungen oder vielleicht auch Befürchtungen oder tonnenweise Fragen hervor. Und ich hoffe, dass heute einiges geklärt wird. Oder noch mehr Puzzleteile dazu kommen, um ein möglichst ganzes Bild zu erhalten. Aber man kann einfach so viel in einer Stunde machen. Genau. Auf jeden Fall, mein Ziel ist heute Abend, dir einen Überblick zu geben über die Endzeit. Und dann schauen wir Prophezeiungen an, schauen, was ist bereits eingetroffen, was ist am Geschehen und was wird noch geschehen. Und dann wollen wir auch hinhören, in dem drin gibt es immer wieder diese Botschaft von Gott an uns, was er zu uns sagt in dieser Zeit, was seine Botschaft an uns ist, wollen wir hinhören. Also Endzeit, was bedeutet das? Man kann sich fragen, Endzeit, ja, was könnte das heißen? Es könnte heißen einfach das Ende der Zeit, die Zeit hört auf, wir gehen in die Ewigkeit. Ja, das wird es eines Tages geben. Wenn das tausendjährige Reich vorbei ist und Gott eine neue Erde, einen neuen Himmel schafft und wir in die Ewigkeit eingehen. Dort, wo Gott jetzt schon wohnt, Gott wohnt nicht in der Zeit, er wohnt in der Ewigkeit. Genau. Oder man könnte denken, Endzeit, also vor allem ich früher, ja, das tönt für mich einfach, ja, es hört alles auf. Also es endet einfach alles, also eigentlich Weltuntergang, oder? Hat man so ein bisschen die Stimmung des Weltuntergangs. Und wir schauen natürlich jetzt einfach biblisch an, was dieses Wort bedeutet. Einerseits bedeutet es das Ende des jetzigen Zeitalters, das bald auf uns zukommt. Und andererseits wird es bedeuten das Ende der Zeit, in der Satan geherrscht hat über diese Erde. Halleluja! Bin ich begeistert. Endlich. Ja. Also auf jeden Fall, jetzt sind wir im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter, in der noch Zeit da ist, dass möglichst viele Menschen errettet werden, wo die Nationen hineinkommen können in die Errettung. Vorher war die Rettung vor allem für das Volk Israel, obwohl sie ja auch schon ein Licht sein sollten für die Welt und ihnen zeigen, wie herrlich Gott ist und wie freundlich. Und die Zahl 7, die kommt sehr oft vor bei Gott. Und zum Beispiel, wie es die Schöpfung in 7 Tagen gibt. Jeden Tag hat Gott wieder etwas geschaffen. Am 7. Tag war der Ruhetag. Ja? Und so gibt es auch bei den Zeitaltern, finden wir 7 Zeitalter. Und wir befinden uns im 6. Zeitalter. Also zuerst, ganz kurz gesagt, im Garten Eden, das wunderbare Zeitalter der Unschuld. Nach dem Garten eben bis zur Flut war das Zeitalter des Gewissens. Die Leute haben nach dem Gewissen gelebt. Und nach der Flut das Zeitalter der Verwaltung der Menschen. Das ist bis zu den Patriarchen. Also Patriarchen beginnt mit Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Da kommt das neue, das ist dann das 4. Zeitalter der Verheißung. Gott hat eine Verheißung gegeben und die Menschen leben nach der Verheißung. Und das geht bis zu Mose, bei Mose kommt das Gesetz. Oder er empfängt ja das Gesetz auf dem Berg Sinai und dann sollen die Menschen nach dem Gesetz leben. Da beginnt das Zeitalter des Gesetzes. Man ist unter dem Gesetz und das geht ganz lange, noch das ganze Alte Testament, bis hin zu den Tagen Jesu, bis Jesus gestorben und auferstanden ist und die Gnade erkauft hat. Für uns, Halleluja, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben müssen, weil er es erfüllt hat. Er hat das Gesetz, alles was gesagt wurde, hat er erfüllt für uns. Danke, Jesus. Ja, und jetzt sind wir in diesem Zeitalter der Gnade drin, wo Gnade da ist für uns, die Erlösung erkauft, die jeder Mensch annehmen kann. Es ist auch das Zeitalter der Gemeinde, weil es bedeutet, seit Jesus auferstanden ist, können Menschen von Neuem geboren werden, ja, und erfüllt mit dem Heiligen Geist und so werden sie zur Braut Christi. Und das Ende dieses Zeitalters, da kommt eben die Endzeit und die Trübsalzeit gehört da auch noch dazu. Und dann kommt das 7. Zeitalter, das ist dann das tausendjährige Reich, und nachher die Ewigkeit. Das war ein kurzer Überblick. Wir können uns freuen, ja. Auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Oh. So, jetzt kommt das auf den Bildschirm. Ta. Hi, oh ja. Ja, wir starten. Ich habe eine Übersicht gemacht von dort, wo das Zeitalter angefangen hat. Können wir das anschauen? Das ist hier am Anfang. Das Kreuz. Seht ihr das? Den Tod von Jesus, die Auferstehung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein, hä? Nein, ich kann es nicht größer, oder? Ah, schau mal an, Nina. Genau, das fängt hier an, beim Tod und Auferstehung von Jesus. Und nach 40 Tagen ist ja Jesus, die Himmelfahrt von Jesus. Und da wollen wir das lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Das heißt es, also Jesus hat gesagt, ja, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann sagt er, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist genau das, die Wolke hier, wo Jesus vor ihren Augen, also sie haben ihn gesehen, in den Himmel aufsteigen, in der Wolke. Da hoch, da oben ist der Himmel. Genau. So, und nach, und dann lesen wir Vers 9 und 10. Da heißt es, und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also Jesus wird genauso wiederkommen. Das haben wir hier auf der anderen Seite des Bildes. Jesus wird wiederkommen. Also wie ging er weg in einer Wolke? Er wird so wieder hinunterkommen. Das ist die Ankunft des Herrn, wenn er uns abholt. Genau. Okay. Weil es hier so genau heißt, dass Jesus wiederkommen wird, wie sie ihn gesehen haben, gehe ich davon aus, dass man ihn sehen wird. Dass man ihn auf der Wolke sehen wird, wenn er kommt und uns holt. Es kann auch gut sein, dass man uns sehen wird, wie wir zu ihm in die Wolke hinaufgehen. Wir schauen diese Bibelstellen dann noch an. Aber ich glaube nicht, dass das alles unsichtbar sein wird, weil es heißt, es wird genauso sein, wie er gegangen ist und sie sahen ihn weggehen. Ja, preis dem Herrn. Dann ist Jesus ja, ich habe gesagt, er ist im Himmel, also wir haben gelesen, er ist im Himmel. Und nach 10 Tagen, er hat ihnen gesagt, wartet, hat er den Heiligen Geist gesendet. Ja, hier auf die Erde. Weil er gesagt hat, also ihr habt einen Auftrag, aber macht noch nichts, bis der Heilige Geist kommt. Ihr seht, ihr nach 10 Tagen kam der Wind und das Feuer des Heiligen Geistes. Und sie waren ausgerüstet für diese Zeit, in der wir jetzt leben, waren sie ausgerüstet für diese Zeit, die jetzt schon etwa 2000 Jahre sind. Und das brauchen wir auch, ganz wichtig in dieser Endzeit, voll des Heiligen Geistes zu sein. Genau. Und also gehen wir zurück in den Himmel. Jesus ist ja immer noch da oben im Himmel. Was macht er in dieser Zeit, bevor wir nochmals zu uns kommen? Was macht er in dieser Zeit? Er ging in den Himmel und es heißt, er hat sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Ja, hier hat er sich hingesetzt. Er hat sein Werk vollbracht. Und was er auch für uns macht, er betet für uns. Das ist so wunderbar. Geh mal zu Hebräer 7, Vers 25. Jesus ist nämlich unser hoher Priester geworden. während wir hier auf Erden sind, können wir froh sein, dass er für uns bereitsteht. Also Hebräer 7, Vers 25, da steht: Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also er verwendet sich für uns, er setzt sich ein für uns. Und dann gleich Hebräer 9, 24, dort steht: Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also Jesus betet für uns, das sind diese betenden Hände, er betet für uns im Himmel. Halleluja. Und er macht noch mehr. Er freut sich nämlich, bis wir zu ihm kommen. Genau, das ist im Johannes 14. Johannes 14, Verse 2 und 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also was macht er im Himmel? Er bereitet uns eine wunderbare Stätte vor. Und er will dann kommen, wie es hier gesagt wurde, wird in der Wolke kommen und wird uns zu sich holen, damit wir bei ihm sind. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was denn auf der Erde hier passiert, bevor Jesus zurückkommt. Das ist dieser ganze Teil hier, also das Ende der Zeit. Genau. Gehen wir zu 1. Thessaloniker 4. 1. Thessaloniker Kapitel 4, Verse 13 bis 15. Also wir lesen: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also mal kurz bis hierhin. Dieser Teil hier wird hier genannt Ankunft des Herrn. Ankunft des Herrn. Und es heißt hier weiter in Vers 16: Und denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Also Jesus wird, der Herr wird, beim Befehlsruf, das sehen wir, habe ich eine Sprechblase gemacht, Befehlsruf, und bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune, heißt es, beim Schall der Posaune wird er herabkommen vom Himmel. Und was passiert dann? Also man wird das hören, ja. Was passiert dann? Diejenigen, die tot sind, hier, die werden als erstes, die werden auferstehen. Die werden auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also mit denen, die auferstanden sind, werden wir mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen. Also wir, falls wir noch leben, werden wir entrückt werden zusammen in die Wolke. Seht ihr da die Gläubigen? In die Wolke hinein mit dem Herrn. Und mit ihm wieder in den Himmel. Also das, die Ankunft des Herrn ist, der Herr kommt auf der Wolke, kommt aber noch nicht, um sein Reich aufzubauen, sondern erst, um seine Braut abzuholen, um uns Gläubige abzuholen. Das wird hier Ankunft des Herrn genannt. Und was passiert mit unserem Körper? Also diejenigen, die noch leben, aber auch die gestorben sind, die auferweckt werden. Unser Körper wird verwandelt. Das finden wir im 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Das ist ein Geheimnis, das hier offenbart wird. 1. Korinther 15, 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Also darauf freue ich mich auch sehr. Wir werden, unser Körper wird dann die Erlösung erhalten. Wir haben schon einen neuen Geist, unsere Seele wird immer wieder erneuert und unser Körper natürlich wird erquickt durch das Leben Gottes. Aber hier heißt es, er wird verwandelt in Unsterblichkeit, weil so wollte Gott ja sowieso immer die Menschen schaffen. Unsterblich. Ja, wenn wir nicht gefallen wären. Und so werden wir wieder sein, unsterblich wie Jesus. Körper wie Jesus ihn hat. Halleluja. Ja, und jetzt werden wir uns so ein bisschen um die Zeichen, also da diese ganze Linie, also ich kann euch gar nicht zeigen. Genau. Das ist ja das Zeitalter der Gemeinde und hier dieser Teil da am Schluss schauen wir jetzt etwas genauer an. Was sind die Zeichen der Endzeit? Ein ganz, ganz großes Zeichen ist Israel. Da schauen wir Matthäus 24 an. Matthäus Kapitel 24. Israel ist wirklich ein Wunder. Wirklich ein Wunder, dass es wieder zu einer Nation geworden ist. Und es wurde vorhergesagt hier von Jesus, Matthäus 24, ab Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel und nicht der Sohn, sondern nur der Vater allein. Also von dem Tag, wo Jesus kommen wird, kann man nicht den Tag wissen und man kann die Stunde nicht wissen. Man kann nur die Zeichen der Zeit erkennen, dass in dieser Zeit, wenn wir gewisse Zeichen erkennen, Jesus kommen wird. Nur der Vater allein weiß es, nicht mal die Engel, nicht mal Jesus selbst, welches genau der Tag ist. Aber am Anfang, was ich gelesen habe, Vers 32, geht es um den Feigenbaum, wenn er wieder blüht. Und der Feigenbaum ist ein Zeichen für Israel. Auch im Alten Testament kommt das immer wieder als Symbol für Israel vor. Und wenn er wieder sprießt, also das heißt, die Gründung von Israel, das war 1948, wurde das wirklich übernatürlich, ist das zustande gekommen. Und das ist jetzt etwas, das schon geschehen ist, was ein klares Zeichen ist der Endzeit. Und vorher war im Land Israel einfach Wüste, da war nichts. Niemand hatte überhaupt Interesse an diesem Land, es war einfach brach. Sozusagen ist es da gewesen. Und sobald die Juden wieder in ihr verheißenes Land zurückgekommen sind, hat es angefangen zu blühen und wurde es wirklich ein Wunder, dass sie überhaupt Israel gründen konnten und jetzt dieses Land wieder so sprießt und so blüht und so fruchtbar ist. Und es heißt ja, es wird ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Und Milch und Honig gibt es übrigens auch aus Feigen. Ich habe das auch ganz lange nicht gewusst, aber aus Feigen kann man Milch und Honig haben, wenn sie ganz reif sind. Und ich habe das auch gerade gefunden. Es gibt ein Heft, das heißt Israel heute. Und jetzt im Frühling war ein Artikel genau über das dort drin. Man muss es nicht unbedingt 1:1 mit Milch und Honig, also Kühe und Bienen, obwohl es das wahrscheinlich dort auch gibt, aber Feigen, auch als Bild für Israel, dort draus kriegt man auch Milch und Honig. Genau. Halleluja. Ja, und dann lesen wir da gerade noch weiter, weil da geht es ja um diese Endzeit, um diese Zeichen. Und Vers 37 geht es weiter, wie es dann sein wird. Aber wie die Tage Noahs waren, So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Eben die Ankunft, in den Tagen der Ankunft, wenn Jesus zurückkommt, uns zu holen. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn dann werden zwei auf dem Feld sein und einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Halleluja. Also da heißt es ja, und das merken wir auch, also in dieser Zeit, jeder macht einfach weiter. Und das ist wirklich eine Gabe Gottes, wenn man diese Erkenntnis bekommt und ein weiches Herz haben kann, dass man erkennt, in welcher Zeit man lebt. Und da ist auch eine Botschaft von Gott drin, habt ihr es gemerkt? Wacht also, denn auch wir können nicht wissen, wann er kommt. Aber wir sollen wachen und bereit sein. Yes. Gut, dann wollen wir noch einige weitere Zeichen der Endzeit anschauen. Und da gehen wir in Matthäus 24 zu Vers 3. Also die Jünger sind da mit Jesus unterwegs auf dem Ölberg. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, sag uns doch bitte, wann das sein wird. Also weil er hat davon geredet, dass der Tempel wird zerstört werden, kein Stein wird auf dem anderen mehr sein. Und da fragen sie, ja, wann wird denn das sein? Und dann fragen sie noch, und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Also da geht es wieder um die Ankunft von Jesus. Und was ist die Vollendung des Zeitalters? Also es sind drei Fragen. Wir wissen, der Tempel wurde zerstört um 70 nach Christus. Wurde kein Stein über dem anderen gelassen. Das war der zweite Tempel. Und dann beantwortete er Jesus ab Vers 4 die Zeichen seiner Ankunft. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Also Verführung. Dann Vers 6, ihr werdet auch von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber ist noch nicht das Ende. Also hier haben wir Verführung, Kriege, Kriegsgerüchte, aber es ist noch nicht das Ende. Es sind Zeichen der Ankunft. Dann gehen wir Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Und deswegen werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Also es wird Unruhe sein, Hungersnöte, Erdbeben. Und es gibt das Kapitel in Lukas, Kapitel 21, ist ganz ähnlich wie Matthäus 24. Aber es beantwortet noch mehr die Frage, also die erste Frage von den Jüngern. Aber auf jeden Fall wird hier noch hinzugefügt, dass es auch Seuchen geben wird. Also da haben wir die Hungersnöte, die Erdbeben und die Seuchen. Und dann Vers 8, was heißt das? Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Stellt vor, nur der Anfang der Wehen erleben wir jetzt. Das ist noch nicht so viel. Muss man noch nicht schreien. Ja, Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushaut bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also zuerst mal noch das. Wenn Menschen gegen andere Menschen oder sogar Leute, die einem nahe stehen, oder wenn es um den Glauben geht, einander überliefern oder schlecht gegeneinander reden, dann dürfen wir dies nicht persönlich nehmen, weil es ist der Geist in dieser Welt, der das nicht ausstehen kann, was in dir drin ist. Du bist voller Licht, du bist voll dem Geist Gottes, du bist voll der Geist der Wahrheit, aber der Geist in dieser Welt, das gefällt ihm nicht, er will dich aus dem Weg haben. Also so ist es auch wichtig, dass wir nicht Anstoß nehmen, sondern wirklich immer wieder vergeben und loslassen. Und dann auch schauen, dass unsere Liebe nicht erkaltet, unsere Liebe zum Herrn und unsere Liebe zueinander. Und dann heißt es noch, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann, Halleluja, diese starke Vers in Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Halleluja. Also da wird jetzt mal gesagt, das wird das Ende sein, wenn alle Nationen ein Zeugnis haben. Und hier das Wort Nationen heißt alle Ethnien oder alle Völker werden ein Zeugnis haben. Und so ist es das auch unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, dass möglichst viele Menschen hören und gerettet werden. Cool, das ist dieses Bild hier, wo ich gemalt habe. Das Buch, die Bibel. Oh, Stift ist weg. Genau. Dass das Evangelium verkündet wird. Und da, dieses Smiley habe ich gezeichnet, als trauriger Smiley, weil all diese Wehen kommen, weil all dieses Schlimme kommt, diese Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Seuchen und all diese Plagen und ja, all dieses Schlimme, wo Menschen sich gegen andere Menschen aufhetzen. Genau. Nur ist das nur der Anfang. Wir wissen, dass es nachher noch viel schlimmer werden wird. Die Botschaft des Herrn aber jetzt in diesem Text war, erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Es ist so, Gott ist so gut. Er sagt uns so vieles im Vornherein, dass wir es schon wissen können, dass wir nicht erschrecken müssen, dass wir wissen können, es ist alles schon vorhergesagt und Gott wird für uns sorgen, ja? Weil wir nicht mit dem Zeitlauf dieser Welt laufen. Wir haben den Geist Gottes, er hat uns ja nicht alleine gelassen, darum hat er gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Er führt uns, er leitet uns und es heißt dann auch, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Nun, eben diese Ankunft des Herrn, wisst ihr, dass wir diese beschleunigen können? Dass wir schauen können, dass er ein bisschen früher zurückkommt? Ich schlag mal auf zum 2. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 9. Zweiter Petrus 3, Vers 9 bis 13. Okay. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Herrn, die Ankunft Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach der Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ja, das wird dann schlussendlich sein. Und es heißt ja hier ganz klar, er wartet, bis möglichst viele gerettet werden. Darum ist er langmütig. Und wie können wir jetzt also das beschleunigen, dass er zurückkommt? Indem wir schauen, dass möglichst viele Jesus finden. Und dann auch zu denen gehören, die hier nach oben gehen, in den Himmel, zu Jesus. Halleluja. Und seht ihr, in dieser Bibelstelle merkt ihr jetzt, dass etwas ganz typisch ist für Prophetie. Wenn man in die Weite schaut, und gerade die Berge in der Schweiz ist ein super Beispiel, du schaust die Berge an, denkst, wow, dieser wunderschöne Berg, die Rigi oder keine Ahnung was, aber dahinter hast du noch ganz viele Berge und Bergspitzen, und wenn du in die Weite schaust, dann siehst du zuerst etwas und das dahinter, weißt du nicht, wie weit weg es ist, ja? Und so auch hier hat er zuerst von Jesus der Ankunft gesprochen und nachher plötzlich kommt er zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Dabei ist zwischendurch noch andere Sachen drin. Ja? Manchmal sieht man, weiß man nicht, was zwischen dem einen Berg und dem nächsten ist. Ja? Genau. Gut. Also, so haben wir eigentlich das angeschaut, was diese letzte Zeit ist, bevor Jesus kommt. Israel wurde schon gegründet. All diese Wehen, das Evangelium soll verkündet werden. Und einige Sachen werden auch schon jetzt vorbereitet, da kommen wir dann gleich dazu, was aber in der Trübsalzeit sich manifestieren wird. Aber zuerst noch ganz kurz, um uns Freude zu bereiten. Wir gehen ja hoch in den Himmel. Wir werden empfangen vom Herrn. Jeder kriegt seine wunderbare Stätte, die Jesus vorbereitet hat. Und dort erwartet uns auch der Richterstuhl Christi. Und das ist aber ein Richterstuhl, bei dem Belohnungen ausgeteilt werden. Es ist so, dass was wird beurteilt? Unsere Taten, unsere Werke werden beurteilt. Schauen wir mal vielleicht zwei Bibelstellen an. 2. Korinther 5, Vers 10. Es hat nachher für diejenigen, die wollen, hier Kopien von dem Bild. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, Gutes oder Böses. Im 1. Korinther 3 heißt es, dass unsere Werke werden dann durchs Feuer gehen und alles, was Holz, Heu und Stroh ist, das wird einfach verbrannt werden und alles, was Gold, Silber und Bronze ist, das wird bestehen, Edelsteine, also einfach die guten Werke, die werden bestehen und dann für das kriegt man Belohnungen und das andere ist einfach verbrannt und weg. Aber wir werden bestehen, wir werden da durchgehen und dann kommt das Hochzeitsmahl des Lammes, das habe ich da klein aufgezeichnet, im Himmel, ja genau. Das finden wir in Offenbarung Kapitel 19. Und ich sage euch, ihr könnt so froh sein, wir können so froh sein, dass wir dann dort sein werden, im Himmel, in dieser Zeit. Und nicht hier auf der Erde, was wir nachher anschauen werden. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie gekleidete in feine Leinwand glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Halleluja, du bist eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. So gut. Wir sind seine Braut. Wir werden dort vereint mit Jesus. Ja, dann wagen wir es, weiterzugehen in die Trübsalzeit. Lasst uns zu 2. Thessaloniker Kapitel 2 gehen. Dort redet es nochmals von der Entrückung, aber auch von dem Antichristen. Der wird sich aber erst offenbaren, wenn wir weg sind. Also 2. Thessaloniker Kapitel 2. Ja. Vers 1 bis 7. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Also hier nochmals, keine Angst, lasst euch nicht erschrecken. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also da gab es Leute, die sagten, ja, das ist schon geschehen, ist alles schon vorbei. Nein, ist es noch nicht. Das euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall, also das ist gemeint die Entrückung, gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist. Das ist der Sohn des Verderbens. Also hier wird der Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens genannt. Vers 4, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt, der Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Also irgendetwas hält jetzt zurück, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit sich nicht offenbaren kann. Und das sind wir, das ist die Gemeinde. Weil wir Licht sind in dieser Welt, weil Jesus uns Autorität gegeben hat. Und solange wir hier sind, solange wir das Evangelium verkünden, solange wir beten und die Finsternis zurückhalten, kann sich der Antichrist als Person nicht manifestieren. Der Geist des Antichrist ist schon lange in dieser Welt. Aber die Person, die Manifestation in einer Person, kann erst kommen, wenn wir weg sind. Das hat es hier gerade jetzt geheißen. Und er wird, heißt es, schauen wir noch mal kurz an, er wird sich erheben über alles, was Gott heißt, im Vers 4, und er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich als Gott ausweisen. Also das heißt, es wird wieder einen Tempel geben. Schauen wir mal die nächste Zeichnung an. Das sind diese eigentlich von hier bis hier 7 Jahre Trübsalzeit. Ihr seht da, das ist der Tempel. Und in der Mitte der Zeit wird er sich in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Und vorher wird man nicht erkennen, oder zumindest die Juden werden nicht erkennen, dass er ein Böse ist. Das ist in der Mitte dieser Trübsalzeit. Also das heißt, dort wird es schon einen Tempel geben. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in Israel, wäre der dritte Tempel in vier und, nein, doch in, jetzt muss ich gerade schnell schauen. Ja, er ist bereit gebaut zu werden, der dritte Tempel. Aber schon in 24 Stunden könnten sie anfangen zu opfern. Jetzt ist einfach noch der Felsendom, genau dort, wo der Tempel eigentlich gestanden ist. Und wie das geschehen wird, das wissen wir nicht, dass der weggeht und der dritte Tempel dort aufgebaut werden könnte. Aber alles ist bereit, um ihn aufzubauen. Und innerhalb 24 Stunden könnten sie anfangen, wieder zu opfern. Genau. Und wir sehen, dass dieser Geist des Antichrist schon jetzt in der Welt ist. Schauen wir mal 1. Johannes 4 an. Ich liebe diese Bibelstelle. 1. Johannes 4, Vers 2, 3 und 4. Dort steht, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt in der Welt schon ist. Ihr aber seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist. Amen. Der in dir ist größer als der in der Welt. Aber was heißt das ganz klar? Der Antichrist verleugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Er verleugnet Christus, den Messias. Und 2. Johannes Vers 7. Dort heißt es auch, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer, dies ist der Antichrist. Nun, ich habe gesagt, er wird sich erst manifestieren können in der Trübsalzeit. Also wenn wir jetzt versuchen, den Antichrist zu finden, dann ist das sinnlos, dass du ihn suchst. Du wirst nicht wissen jetzt, auch wenn er schon leben würde jetzt, diese Person, die dann völlig vom Teufel gebraucht werden wird, er kann sich nicht manifestieren jetzt. Es kann aber sein, dass diejenigen, die nach der Entrückung doch plötzlich merken, es war doch wahr, was so und so oder meine Mutter oder meine Großmutter mir erzählt hat, und noch zu Jesus kommen und noch gläubig werden, es kann sein, dass diese das durch den Geist Gottes schon merken, bevor sich in der Mitte der Trübsalzeit manifestieren wird und man es dann sehen wird. Genau. So, diese sieben Jahre ist ja nicht mehr die Zeit der Gemeinde, sondern ist dies die Zeit wieder von Israel, die wieder tickt. Weil es gibt diese Prophezeiung im Daniel, Propheten Daniel, über die 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche ist 7 Jahre. Und das ist im Daniel Kapitel 9, Vers 24. Das kann man schnell schauen. Genau, also ich erzähle euch das einfach. Im Daniel Kapitel 9, wenn es jemand nachlesen will, ab Vers 24, dort steht, dass 70 Wochen, das sind Jahrwochen, über Israel gesagt werden, bis ein Gesalbter kommt. Also 62 Wochen, bis der Gesalbte kommt. Zuerst 7 Wochen und 62 Wochen, das sind 69 Wochen, bis der Gesalbte kommt. Und das ist Jesus, oder der Messias, bis der kommt. Und nach Jesus wurde die Zeit Israels angehalten, weil die Zeit von der Gemeinde gekommen ist. Und hier, diese Trübsalzeit, ist die letzte Jahrwoche, die noch ansteht für die Juden. Und es ist auch eine Zeit, in der halt die Zornschalen ausgegossen werden. Einfach weil Israel sich so aufgelehnt hat. Aber das ist eigentlich die Zeit des Gerichts, aber nicht nur über Israel, sondern über alle, die eigentlich nicht geglaubt haben, die nicht Jesus angenommen haben. Und es ist sehr spannend, dass dieser Antichrist, es heißt immer wieder, dass er sich über alles erhebt, was Gott ist. Und er macht es hier wieder. Und er hat es eigentlich im Himmel schon gemacht. Das kann man lesen im Jesaja 14 und Hesekiel 28. Als er Luzifer war, der wunderschöne Engel vor dem Thron Gottes, wollte er sich erheben über Gott und selber Gott werden. Und dann ist er ja herausgeworfen worden aus dem Himmel. Und er hat diese Absicht nicht aufgehört, obwohl er auch schon von Jesus noch besiegt wurde. Jesus hat gesiegt über ihn. Und jetzt wieder, er wird es wieder versuchen, sich als Gott hinzugeben und sich über alles zu erheben und Lästerungen immer wieder auszusprechen. Und diese Absicht hat er immer noch. Und immer wieder den Christus und die ihm nachfolgen zu zerstören. Gut, dann gehen wir zu Matthäus 24. Da wird das auch beschrieben, also es wird ganz vielen Orten beschrieben, wie in der Mitte der Trübsal, hier im Tempel, nämlich der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, im Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und die Sachen aus dem Haus holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren und seinen Mantel holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Also sagt hier Jesus zu den Juden, oder? Weil wir sind ja gar nicht mehr da. Aber er sagt, betet, dass ihr, dann müsst ihr fliehen. Sie müssen dann fliehen. und betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht und nicht im Winter. Also da seht ihr, bei den Prophezeiungen ist nicht immer alles so, es passiert genau an jedem Tag, sondern wenn wir beten, kann immer noch eine Veränderung stattfinden, eine Abschwächung. Seht ihr hier? Es kann sogar eine Zeitverschiebung geben durch unsere Gebete. Es kann Schutz bedeuten für uns. Und so sind uns trotz allen Prophezeiungen, was auch wirklich geschehen wird, sind unsere Gebete immer noch extrem wichtig. Jakobus 5, 16 sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Deine Gebete sind sehr, sehr wichtig. Also denke nicht, ja, ich kann sowieso nichts machen, es wird sowieso nur alles schlimm. Nein, bete, dass möglichst wenig Schlimmes geschieht, dass möglichst viele Menschen errettet werden, dass die Finsternis zurückgedrängt wird. Ja. Halleluja. Gut. Dann schauen wir noch etwas genauer hin bei diesem Antichristen und gehen in die Offenbarung, weil er wird ja da dann auch herrschen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Also, hier dieses Tier, das kommt, das Tier ist der Antichrist. Und es hat 10 Hörner. Und Hörner stehen für Könige eigentlich. Also, und deswegen erwartet man dann auch, dass er auftauchen wird in einem 10-Staaten-Bund. Der jetzt noch nicht existiert, aber das es dann auch geben wird. Und dann heißt es am Ende von Vers 13, dass der Drache ihm Kraft gibt und seinen Thron und große Macht. Der Drache ist hier auf dem Bild. Der wird dem Tier, dem Antichristen, der sich da im Tempel hinsetzt, im Tempel, wird ihm Kraft und Macht geben. Und der Drache ist Satan selber. Er wird dem Tier, dem Antichristen, die Macht geben. Das ist Satan, die alte Schlange, der Teufel. Und dann wird es passieren, dass das Tier, wie sagt man, verletzt werden wird, also es wird eine Todeswunde haben, sodass es stirbt und dann aber wieder aufersteht durch die Kraft des Drachen. Und deshalb werden anfangen, alle den Drachen und das Tier anzubeten. Und das geht dann sehr weit. Es heißt dann in Vers 5, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Also 42 Monate, wenn du das ausrechnest, das sind 3,5 Jahre. Das ist eben diese zweite halbe Zeit. 3,5 Jahre. Mhm. Und er öffnete seinen Mund, die Lästerungen gegen Gott und den Namen ein Zelt, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Ja, und dann heißt es eben, zusammengefasst, eben sie fangen an, ihn anzubeten. Außer diejenigen werden ihn nicht anbeten, dessen Name im Buch des Lebens ist. Also die Christen werden sich weigern, ihn anzubeten, die da noch an Jesus glauben. Und dann wird es passieren, dass er ein Bild aufstellt in dem Tempel. Das ist alles im Kapitel 13 weiter. Er wird ein Bild aufstellen von... Oh. Bin ich auf dem Gummi? Ein Bild aufstellen im Tempel. Und das Bild wird Atem bekommen und es wird reden. Also ich habe mir schon überlegt, also entweder mit der heutigen Technik, also entweder man kann das einfach, ja, kann das wahrscheinlich heute schon machen, dass das Bild reden kann. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es die Technik nicht geben würde, sage ich jetzt, könnte das Bild sprechen, weil es durch einen Geist geschieht. Ja? Auch ein Dämon kann sprechen durch ein Bild. Genau. Und so kommen wir zu dem, was ja in der Vorbereitung jetzt ist, schon für dann, Vers 16. Und es bringt alle dahin, das Bild des Tieres, das redet, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also da, ja, das ist keine lustige Zeit mehr. Wenn man dann irgendetwas in der Hand hat oder an der Stirn, und es ist auch im Zusammenhang, dieser Vers habe ich nicht gelesen, Vers 15, im Zusammenhang mit der Anbetung des Tieres. Und so, sehen wir jetzt durch alles, was wir erlebt haben mit diesem Corona und den Impfungen, dass es einfach sein kann, so in kurzer Zeit einfach der ganzen Welt zu sagen, ja, ihr müsst jetzt das in euren Körper reintun. Also, weil sonst kannst du ja nichts mehr kaufen und verkaufen. Und irgendwie willst du ja überleben, ja. Und du musst dieses Tier anbeten, weil es kommt dann ja so weit, dass wenn du das nicht tust, wirst du getötet. Es ist recht krass, also. Aber dieses Mahlzeichen darf man auf keinen Fall nehmen und auch nicht das Tier anbeten. Und da sieht man wieder, wie sehr, sehr gewichtig Anbetung ist. Weil das, was du anbetest, ja, in dieses Bild wirst du verwandelt, oder? Wenn du Gott anbetest, mit ihm bist du verbunden, bist du eins. Wenn du das Tier anbetest oder sonst was anderes, geht dein Leben in eine andere Richtung. Und Vers 18 noch, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Was es genau mit dieser Zahl auf sich hat, wissen wir nicht, aber er wird die Zahl brauchen. Genau. Ja, dann kommen wir noch, ich habe gesagt, dass dieses Tier, ja, das hat diese 10 Hörner. Und dann, wo steht das schon wieder, warte schnell. Ah, das kommt nachher noch. Genau. Und das zeigt an, dass die Hörner sind ja Könige, also die Macht haben, und dass es einen 10-Staaten-Bund geben wird. Das sehen wir zum Beispiel auch im Standbild von Daniel, im Propheten Daniel. Das ist, ja, jetzt ist gut. Der Traum, der Nebukadnezar hatte im Daniel Kapitel 2. Und der Traum geht so, also er hat ihm eigentlich gezeigt, was kommen wird, die verschiedenen Reiche, der Kopf, der Kopf, also der Kopf ist aus Gold und das ist eben so Babylon, also eigentlich Nebukadnezar, das Reich, oder? Dann kam Medo-Persien, das war aus Silber. Die Brust. Und dann der Bauch und die Lenden war aus Bronze, Griechenland. Und dann kommt das Römische Reich. Das sind die Beine aus Eisen. Und es ist ja so, dass das Römische Reich geteilt wurde. Es hat zwei Beine, es wurde geteilt. Und dann hat er gesehen, das gibt es noch die Füße. Die Füße heißt es, sagt die Bibel, teils als Eisen, also noch die Härte vom Römischen Reich, und teils als Ton. Aber das hält irgendwie nicht zusammen. Also die Bibel sagt, dass du kannst Eisen und Ton irgendwie, die versuchen das zusammenzubringen, aber es geht nicht. Es hält nicht zusammen. Und was passieren wird in diesem Traum, ist dann ein Stein losgebrochen vom Himmel her, nicht von Menschen, und ist auf die Füße und auf alles, und alles hat sich aufgelöst und war weg, und der Stein, aus dem Stein wurde dann ein großer Berg, der die ganze Welt erfüllt hat. Und der Stein ist Jesu Rückkehr, wenn er den Feind besiegt hat, und dann wird er sein Reich aufbauen. Und die Bibel sagt da, dass das ein Königreich aufgerichtet wird, das ewig nicht zerstört werden wird. Und also auch aus diesem Bild, viele Jahrtausende zurück, sehen wir, dass wir wirklich am Ende sind. Wir sind jetzt dann bald bei den Zehen. Es sind auch 10 Zehen, wie die 10 Hörner. Und sie sind aber eben gemischt aus Eisen und Ton. Und die Bibel sagt sogar eben, man versucht zu heiraten und zu verheiraten und sich zu mischen. Mein Europa ist total durchmischt, oder? Mit all den verschiedenen Nationen, aber es haftet nicht aneinander, sagt die Bibel. Es hält nicht. Genau. Und jetzt gehen wir in Daniel Kapitel 7. Da redet es auch wieder von dem Tier mit den 10 Hörnern. Ja, Vers 19. Daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, außergewöhnlich, schreckenerregend, eben der Antichrist, dessen Zähne aus Eisen, dessen Klauen aus Bronze waren, das Fraß zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat, und über die 10 Hörner auf seinem Kopf. Und über das andere Horn, das emporstieg, vor dem 3 andere Hörner ausfielen. Also eigentlich ist das eine Horn, das emporsteigt, der Antichrist. Und 3 Hörner, also 3 Könige, fallen weg aus dem 10-Staaten-Bund. Sorry, ich habe es vorher falsch gesagt. Und dieses Horn, also das ist eben der Antichrist, dann, und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete, und zum Aussehen war größer, sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Und ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der alten Tagen war, Gott, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Genau. Und dann geht es noch weiter, und es ist ganz interessant, da redet es auch wieder von einer Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Also da redet da schon wieder von 3,5 Jahren. Das kommt so viel vor in der Bibel. Es wird immer wieder bestätigt, dass er dort 3,5 Jahre wirken wird, bis ihm die Macht genommen wird. Jetzt gehen wir zurück zum anderen Bild. Jetzt seht ihr hier noch, das sind Siegel. Es hat hier 7 Siegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Siegel, und hier drüben gibt es, seht ihr das? 7 Posaunen, also die Engel, die eine Posaune haben, das sind auch 7. Und das darunter sind die 7 Zornschalen hier. Genau. Und das sind ja alles eigentlich ganz schlimme Sachen, die geschehen in dieser Zeit. Die Engel mit den Posaunen, das sind so viele Plagen, die kommen, wie Hagel, Feuer, ein flammender Berg, der in das Meer geworfen wird, und das Meer wird zu Blut, und dann ein großer Stern, der herunterfällt, und alle Ströme und Wasser werden zu Wermut, oder oder der Mond und die Sonne werden verfinstert, oder der dritte Teil wird verfinstert. Und bei den Zornschalen zum Beispiel, die erste sind Geschwüre, es kommen Geschwüre. Oder auch das Meer wird zu Blut, die Ströme, die Wasserquellen werden zu Blut und so weiter. Und diese Posaunen, die sind ganz ähnlich wie die Zornschalen. Also man könnte fast meinen, die sind gleich. Wenn man jetzt liest, sieht man, sie sind ähnlich. Sie könnten identisch sein, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht ganz genau. Ja, dann gibt es noch diese zwei Zeugen, die Gott geben wird in der zweiten Zeit. Die sind eigentlich Zeugen, die Zeugen von Gott, aber die bringen halt auch Gericht. Also die bringen halt auch Plagen und schlimme Sachen über die Erde und alle werden sie hassen. Niemand will Buße tun. Dann werden sie sterben. Alle sagen Juhu. Aber der Geist Gottes wird in sie kommen und sie werden wieder auferstehen und auch in der Wolke in den Himmel gehen. Genau. So, dann zum Schluss schauen wir das Ende an. Das Ende hier. Und das ist die große Schlacht bei Harmagedon. Das ist eigentlich, wo Christus das Tier besiegt. Das ist in Offenbarung 19. Ab Vers 11 ist es, aber wir lesen nicht gerade ab Vers 11. Also zuerst wird Jesus beschrieben. Er kommt auf einem weißen Pferd hier. Kommt auf einem weißen Pferd, siegreich, siegreicher König. Er wird, das heißt, er wird treu und wahrhaftig genannt. Das heißt, er wird das Wort Gottes, er heißt das Wort Gottes. Er heißt König der Könige und Herr der Herren. Und er kommt nicht alleine, er kommt mit einem Kriegsheer aus dem Himmel, auch auf Pferden. Also wisst ihr, was wir machen im Himmel? Reitstunden nehmen. Wir kommen mit ihm. Genau. So. Und zuerst wird das mega schön beschrieben. Doch dann kommt natürlich eben dieses Harmagedon, diese große Schlacht. Da kommt ein Engel, Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu den Vögeln, so hoch am Himmel, die hoch am Himmel fliegen. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen frisst, Fleisch von Obersten, Fleisch von Mächtigen, Fleisch von Pferden, von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl Freien als Sklaven, und Fleisch von Kleinen und Großen. Also es wird eine richtige Schlacht werden, es wird viel Blut fließen und am Schluss heißt es, alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Genau, und lesen wir Vers 19. Und ich sah das Tier eben der Antichrist, der Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, mit dem, der auf dem Pferd saß, um mit den Truppen Krieg zu führen. Also da ist wirklich der Antichrist gegen die Heiligen, also eigentlich gegen Jerusalem kommt er, ja, mit seinen Truppen. Und dann kommt Jesus vom Himmel herab. Er will Krieg führen. Und Vers 20, und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, also der Antichrist hatte noch einen Propheten, einen falschen, der mit ihm war und Zeichen vor ihm tat, und durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Und jetzt lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also da kommen sie, diesen Feuersee, das Tier und der falsche Prophet. Und die übrigen werden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Und da kommt jetzt Jesus wirklich zurück. Also es ist nicht nur ein Runterkommen und wieder raufgehen in den Himmel, da kommt er wirklich zurück auf die Erde mit uns. Und da wird es ganz bestimmt auch eine gewisse Reinigung der Erde geben, bevor wir in das tausendjährige Reich eingehen. Da hier ist, seht ihr das? Tausendjähriges Reich, geht es dann hinein. Genau, Und wo er da zurückkommt, herunterkommt, wird er in Jerusalem auf den Ölberg treten, das steht im Sacharja 14, Vers 4, wird auf den Ölberg treten und der Ölberg wird sich spalten in der Mitte, nach Osten und nach Westen, und das wird auch ein Zeichen sein, dass er zurückgekommen ist, weil es wurde ja schon vorhergesagt, die Juden werden das erkennen. Und dann wird der Teufel gebunden, hier, sieht man das da drauf? Nein. Doch, das ist es wahrscheinlich. Ja, ja, genau, die Schlange, oder? Wird gebunden für 1000 Jahre. Das steht hier im Kapitel 20. Mit einer großen Kette wird er in den Abgrund heruntergetan und ist dort gebunden für 1000 Jahre. Und wir werden, wie am siebten Tag, ein Tag ist wie 1000 Jahre bei Gott, wenn wir einen Tag der Ruhe haben im 1000-jährigen Reich, wo Jesus regieren wird. Und er kann gerecht regieren, weil er selber gerecht ist und weil er die Herzen der Menschen kennt, kann er gerecht regieren. Und jetzt sagst du, ja, okay, wann ist denn die Endzeit jetzt fertig? Also spätestens hier. Das Ende der Herrschaft des Teufels und Satan ist er gebunden. Er muss zwar nachher noch mal kurz losgelassen werden, aber es ist nur ganz kurz und dann wird er endgültig in den Abgrund gebunden, in den Feuersee geworfen. Für die Ewigkeit. Halleluja. Ja, Halleluja. So, was will uns Gott mit dem sagen? Halleluja. Ja. Ich finde es so schön, dass Gott uns vorbereitet, dass Gott uns sagt, was kommen wird. Dass wir nicht erschrecken müssen, das kam immer wieder, erschreckt nicht. Auch wenn etwas Schlimmes passiert, erschreckt nicht. Und er ist immer mit uns, er sagt, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Denk immer daran, du bist ja nicht einfach nur du, sondern Christus ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Und du bist Licht und deine Gebete vermögen viel, du kannst Dinge verschieben, zeitlich gesehen, oder? Du kannst beten und du wirst beschützt und Gott wird dich versorgen. Gott steht über dem Geist des Antichristen in dieser Welt. Wir sitzen zu Rechten Gottes in der Himmelswelt. Das ist über dem Reich der Finsternis. Amen. Halleluja. Also er beruhigt uns und er möchte aber auch, dass wir nicht passiv sind, sondern dass wir diese Zeit nutzen. Und er sagte einfach, sei bereit für die Ankunft des Herrn. Schau, dass deine Liebe heiß ist, schau, dass du das Evangelium weitergeben kannst und beschleunigst, dass er zurückgehen kommen kann. Und ja, und dann harre aus. Es ist auch ein Ausharren, oder? In dem, was wir erleben in dieser Welt. Aber Lukas 21, 29 heißt, wenn wir alle diese Dinge geschehen sehen, blicke auf, blicke herauf zu Gott, blicke zu Jesus und deine Erlösung wird nahen. Unsere Erlösung, dass wir zu ihm gehen können und auch unser Leib verwandelt wird. Halleluja. Und ich finde es so spannend, dass Gott uns so viele Details sagt und alles, jedes Detail ist wieder ein Beweis, dass dieses Wort stimmt und dass es Gott gibt, dass er uns liebt. Weil es gab auch so viele Prophezeiungen auf Jesus hin, auf sein Leben, auf seine Geburt, auf sein Leben, auf sein Tod und Auferstehung und alles kam zustande. Und so jetzt wieder mit dieser Endzeit. Wir können eines nach dem anderen sehen, was geschehen ist, was jetzt am Geschehen ist und was noch sein wird. Amen. Halleluja. Halleluja. So, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns dies offenbarst, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen dürfen. Halleluja. Danke, dass dein Geist in uns ist. Halleluja. Herr, bitte dich, dass wir in dieser Zeit wirklich deine Berufung erfüllen können, die jeder Einzelne hat. Wir wollen uns dir hingeben, Herr. Lass unser Herz brennen mit deiner Liebe, voll sein mit dem Öl des Heiligen Geistes. Halleluja, danke, 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 dass wir deine Braut sein dürfen und du uns bald abholst. Danke, dass die, deine Braut noch viel mehr dazukommen. Halleluja. Preise dich, Herr Jesus. Amen.